Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ja, willkommen. Heute machen wir bei «Weinfach» Holz im grössten Weinkanton der Schweiz, im schönen Wallis. Extra bei uns dafür ist der Roland Hischier. Roland, sali.
Sali.
Und auch Esther Bucher ist bei uns, Product Managerin Schweizer Wein von Mövenpick Wein. Auch dir. Schön, bist du da. Bist du wieder da?
Willkommen. Ja, freut mich, wieder da zu sein.
Roland, man kann schon sagen, du bist aus dem Wallis nicht wegzudenken. Über 30 Jahre hast du deine Kundinnen und Kunden bei Hischier Wein beraten. Das machst du jetzt auch noch weiterhin, aber Mövenpick Wein hat das Zepter übernommen. Wie ist es denn zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Ja, eigentlich ganz natürlich. Ich komme demnächst pensioniert und habe nach einer Lesung gesucht, Nachfolge. Und dann ist es so ergeben, dass Mövenpick an die Bohr geklopft hat. Und wir sind dann relativ schnell einig geworden, dass wir gleiche Faszination, gleiche Leidenschaft teilen. Und da kommt so eins zum anderen. So ist es passiert.
Schön. Also eben, und deine Philosophie, die geht aber weiter, nehme
ich
an.
Ich bin froh, dass meine Philosophie so weitergeht. Ja, Qualitätsweine, authentische Sachen, Spezialitäten, nicht nur aus dem Wallis. Das ist gut so.
Fangen wir vorne an. Was muss man wissen über die Weinregion im Kanton Wallis?
Ja, das ist eine schwierige Frage und auf der anderen Seite eine ganz einfache. Das heisst, man muss einfach ins Wallis kommen und dann merkt man, was abgeht. Man kann ja an Weinregion am besten erklären, wenn man da unterwegs ist, wenn man die Menschen kennenlernt, wenn man mit den Leuten redet, was sie beschäftigt, was die Herausforderungen sind vom Weinbau. Und die sind natürlich im Wallis mannigfaltig. Es ist auf jeden Fall ein unendlich spannendes Gebiet. Wir haben über 50 verschiedene Traubensorten auf kleinem Raum. Wir haben verschiedenste Terroirs. Wir haben von den höchsten Rebmühren, was es gibt. Wir haben verschiedene Klimaregionen. Wir haben Gletscher vor den Augen. Wir haben Naturgebiete mit Provence-ähnlichen Klimazonen. Es gibt so viel Spannendes zu erzählen. Wir müssen einfach vorbeikommen. Oder eben den Wein degustieren.
Was ist für dich? Was macht für dich ein Walliser Wein aus? Wie würdest du beschreiben?
Ja, ich denke auch, es ist vor allem die Vielfältigkeit. Also, du hast gerade erwähnt, die verschiedenen Rebsorten, die es gibt. Es gibt teilweise ganz interessante Rebsorten, die man nur im Wallis kennt, die sonst nie anzutreffen sind auf der ganzen Welt. Es ist auch die beeindruckenden geografischen Voraussetzungen, die dort sind. Also die Steillagen, das ist etwas, was man sonst nicht antrifft in der Schweiz. Die Vielfalt von der Stilistiken von der Wein. Ich finde zum Beispiel auch, das Wallis ist sehr interessant für Süsswein, wo sonst in der Schweiz ja auch nicht so eine grosse Bekanntheit haben. Also, es kommt alles ein bisschen zusammen und von dem her sehr, sehr eine beeindruckende Vielfalt.
Aber es ist schon so, dass wenn man aus dem Wallis kommt, hat man gerne Wein. Also alle Walliser, die ich kenne, die lieben Wein. Jeder von denen hat gefühlt einen Rebberg oder irgendwie ist verwandt mit jemandem, der irgendwie einen Rebberg hat oder hat ein Weingut oder was auch immer. Wein ist schon etwas wahnsinnig Zentrales bei uns. Oder meinen wir das da im Zürich einfach nur so?
Ja, das kann sein, dass ihr das nur meint. Fakt ist einfach, dass der Weinbau im Wallis eine wichtige Rolle spielt in der Landwirtschaft, das ist klar. Ja, und wenn du durch das Wallis fährst, dann siehst du halt einfach, vor allem auf der rechten Seite vom Rotten, siehst du natürlich die wunderschönen Rebterrassen und Weinberge. Und es ist schon so, also wir Walliser, die gerne zum speziellen Ereignis oder so, die wir gerne anstoßen miteinander.
Gibt es denn jeden Tag ein spezielles Ereignis? Also das sagt man ja so.
Ja, das ist in deinem Ermessen. Das kann man so organisieren, wenn man will.
Das klingt gut.
Fakt, nein, Fakt ist natürlich, wird die besondere Gelegenheit mit einer guten Flasche feiern, selbstverständlich. Und wir haben natürlich auch viele Gerichte, die sich sehr gut mit diesen Weinen verbinden und was dazu passt. Und ja, es ist nicht wegzusteigen, als, auch als Kulturgut bei uns. Mhm. Das ist schon so.
Eben,
ja.
Das gehört schon dazu.
Ja, mhm. Ja.
Zu den Gerichten kommen wir dann gerne nachher noch. Welche Rebsorten muss man dann so ein bisschen kennen? Eben, ihr habt es vorher angetönt, es gibt wahnsinnig viele, aber was sind denn so die wichtigsten?
Also für mich gibt es eine weisse Rebsorte, die ich extrem interessant finde jetzt im Wallis. Das ist Petit Darwin. Es ist eine sehr, sehr eine komplexe Rebsorte, die Wein in ganz verschiedenen Stilrichtungen herausbringen kann. Ich kann mich mal erinnern, als ich mal in der Rhone in Südfrankreich unterwegs war, hat mir ein sehr, sehr bekannter, wirklich renommierter Weinbauer gesagt, er habe die Petit Darwin in der Schweiz entdeckt. Und das ist ja das Grösste, was er je gesehen habe. Das hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil er selber ja in der Rhone auch sehr schöne weisse Rebsorten hat zum Beispiel. Er hat mir auch noch gesagt, er habe ein paar Stöcke mit heimgenommen, weil er wollte wissen, wie funktioniert das. Kann ich da den gleichen Wein auch in der Rhone herbringen mit dieser Rebsorte? Und er war eigentlich dann sehr erstaunt oder auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass nach ein paar Jahren versucht, dass ein sehr kleiner Wein ergeben hat. Und er hat mir dann auch gesagt, dass ich für ihn eigentlich auch der Beweis war, dass die richtige Rebsorte zum richtigen Boden gehört. Also man kann nicht unbedingt jede Rebsorte in irgendwelche andere Region der Welt verpflanzen und das Gefühl haben, es gibt dann die gleichen Resultate. Und er hat gesagt, es sei auch richtig so. Und er hat es einfach als interessanten Test angeschaut, aber er hat gefunden, ja, wir können sehr, sehr stolz sein auf die Rebsorte. Und das finde ich auch so. Bei den Roten gibt es ganz verschiedene interessante Rebsorten im Wallis. Sicher Cornalais ist ganz eine interessante, wo auch erstaunliche Resultate gibt, wo auch vielfältige Weine gibt. Und für mich selber ist auch immer Pinot Noir wunderschön vom Wallis. Das ist für mich auch immer der Klassiker. Halt. Die meist angebaute rote Rebsorte, die mir halt auch immer gefällt. Ja.
Das ist ein gutes Stichwort, dann schenke ich ein, oder?
So machen wir es.
Was dürfen wir probieren als erstes?
Also wir haben zum Ersten, der erste Wein ist ein Or Noir von Cave Orbailleur, heisst das Weingut. Es ist ein relativ junges Weingut noch. Sind zwei Brüder, die dort verantwortlich zeichnen, die jetzt bereits in zweiter Generation das Weingut übernommen haben. Sie heissen David und Frédéric Dumoulin. Orbailleur heisst übrigens so viel wie Goldsucher. Es hat ja ein bisschen Tradition vom Goldsuchen im Wallis, wenn ich gelesen habe. Und vielleicht auch sinnbildlich ein bisschen heute, dass man das Gold im Wein sucht, also eigentlich für schöne Qualitäten steht. Das Weingut ist bei Uvrier, ist in Uvrier, bei Sierre daheim. Früher hat sich das Weingut vor allem ein bisschen darauf spezialisiert, dass sie ihre Trauben verkauft haben, auch grössere Häuser. Und sie haben dann gemerkt, was für eine Qualität das sie eigentlich haben. Und die neue Generation hat jetzt ein bisschen damit angefangen, dass sie ihre Weine auch selber auf die Flasche bringen. Der erste Wein eben ist ein Assemblage aus 60% Syrah, 20% Merlot und 20% Cabernet Franc. Das ist eine, so könnte man sagen, klassische Rhone-Bordeaux-Assemblage. Und ich glaube, jetzt haben wir mal die Nase drin.
Machen wir das.
Prost miteinander.
Prost. Was noch dazu zu sagen ist, der Frédéric hat einen Teil verschiedener Ausbildung im Ausland gemacht und ist ein grosser Bordeaux-Liebhaber. Und er ist einer von den, ja, von den frühen Kreateuren, wenn man so will, vom klassischen Bordeaux-Blend. Also das kommt aus der Faszination raus, wenn er selber zu dem Weingebiet Bordeaux hat und auch zu dem Rebsatz. Und er hat natürlich auch die guten Lagen, für so einen Wein zu machen. Mhm. Und ich glaube, das merkt man ein bisschen. Also, der Wein ist Jahrgang 2021. Ist noch ein bisschen verhalten in der Nase, aber man merkt, dass da etwas schlummert, was darauf wartet, sich zu entwickeln. Und das wird dann sicher auch noch passieren für Verläufer im Gespräch selbst. Das geht dann relativ schnell bei grossen Wein. Hat schöne Fruchtnoten, rotbeerig, ist sehr sauber, finde ich. Sehr präzise vinifiziert. Und die Mühle geschmeidig, die Tannin, also die Gerbstoffe, die hat er, die braucht er aber heute, dass er reifen kann. Aber insgesamt doch recht harmonisch, jugendlich, frisch und verspricht sich dann zu entwickeln, hoffe ich doch, in einer schöner Art und Weise. Was meinst du jetzt?
Ja, das finde ich auch so. Absolut, ich denke, es ist ein klassischer Essensbegleiter. Ich würde jetzt den am ehesten zu einem schönen Essen auftischen. Also es könnte ja auch zum Beispiel ein schön gereifter Käse sein, würde sicher auch gut passen. Oder Fleischgericht, halt so richtig Osso Buco, Schmorbraten, so etwas in die Richtung. Gesagt, ich bin ganz sicher als schöner Begleiter. Hat Kraft, hat eine schöne Frucht, hat aber auch Charme und schöne, feine Tannin. Also, und vor allem, eben, wie du gesagt hast, wird sich dann sehr schön entwickeln in den kommenden Jahren.
Mhm. Wir haben gedacht, wir bringen gerade extra etwas Ungewohntes gerade am Anfang. Wir fangen mit dem Rotwein an, nicht nur, weil es so heiß ist.
Ja, genau.
Bleibt er schön frisch. Und auch während der Degustation wird er sich im Glas sicher entwickeln. Das ist etwas, was man oft ein bisschen vergisst, dass man den Wein wirklich genügend Zeit lässt, dass sie sich zeigen und entfalten können. Man tut ihn oft ein bisschen unrecht, weil man sofort irgendein Urteil fällt und dann sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht und sich auf die Zeit anstellt. Aber da geht einem manchmal verloren, sage ich einmal.
Ja, richtig. Und manchmal ist der erste Eindruck nicht immer der endgültige. Also, wie du sagst, der Wein tut sich dann ein bisschen entwickeln, auch mit den Minuten, Halbstunden im Glas. Und ist dann manchmal überrascht, wie sich ein Wein ein bisschen stilistisch verändert.
Ja.
Aber meistens zum Guten.
Ja. Genau. Und wir haben gedacht, wir bringen einen Walliser Wein, den man vielleicht so nicht erwartet. Also man muss gar nicht so weit gehen, für eine schöne Assemblage zu finden, die wirklich Spass macht. Aber jetzt auch im Sommer, wieso nicht, leicht gekühlt zu einem schönen Grillabend.
Absolut, ja.
Ich komme gar nicht mehr zu Wort. Ihr seid da im Gespräch.
Das ist wunderbar.
Das ist, ja, eben genau, das wollte ich jetzt sagen. Nein, ist tipptopp. Aber wenn du sagst, er schlummert noch ein bisschen, wie lange können wir ihn behalten? Oder wie lange behalten wir ihn idealerweise?
Also idealerweise kannst du ihn jetzt schon vielleicht vor dem Essen in eine Karaffe tun. Vielleicht eine Stunde, zwei, ein bisschen lassen atmen. Also nur der Zapfen drauf tun, bringt nicht viel oder nichts. Oder dann auch grosse Gläser brauchen, das geht natürlich auch, dann geht die Entwicklung ein bisschen schneller vor sich. Aber so, was meinst du, die 5 bis 8 Jahre hat der Wein
mindestens
locker.
Ja.
Immer, und das ist ganz wichtig, eine gute Lagerung vorausgesetzt.
Das heisst?
Also, dass du die richtige Kellertemperatur hast und vor allem auch nicht grosse Temperaturunterschiede, schnelle vor allem, dass der Wein wirklich... Und in der Feistri auch, idealerweise.
Schon, genau, ja. Was ist eigentlich, also die Weinkühler, das ist ja wahnsinnig aufgekommen, auch im Privathaushalt. Ja. Kann ich sagen, in letzter Zeit schon länger, aber man sieht bei vielen, die haben so Weinkühler, tut man dort nur, man hat ja noch nicht riesige Weinkühler, oder also man, gut, es gibt sicher so Haushalte, die das haben, aber normalerweise, tut man nur die Besten dort rein, oder tut man den dort rein, wo man dann vielleicht am Wochenende trinken will? Oder wie geht man da am besten vor?
Es ist noch interessant, ich sehe so Geräte eigentlich nur immer bei den Weinliebhabern oder bei den, die das Wein ein bisschen als Hobby haben, aber bei den Profis eigentlich selten.
Oh, sicher? Okay, spannend. Sieht das einfach gut aus? Ist das ein bisschen?
Es ist eine absolut gute Sache. Es ist ein bisschen ein Abwägen, ob man das möchte haben. Ich denke, ganz wichtig ist bei der Lagerung des Weins auch, dass die Weine nicht grosse Temperaturunterschiede haben. Also, wenn sie ein bisschen zu warm sind, das gibt es ja in ganz viele Keller, wo auch moderne Häuser, wo es halt immer ein bisschen zu warm ist. Mhm. Aber noch besser ist eben, wenn... Okay, ein bisschen zu warm, aber nicht so allzu grosse Temperaturunterschiede werden im Jahr. Das ist eigentlich das Bessere.
Ja, aber, ja. Und man kann auch sagen, auf der anderen Seite, dass das ja eigentlich gerade das Qualitätskriterium ist. Und gute, handwerklich gut hergestellte Weine sind auch relativ robust. Also die vertragen so, sagen wir jetzt mal, Temperaturunterschied als ein bisschen besser. Industriewein oder so industriell erzeugte Weine, die sind auch nicht gedacht, dass man die lang lagert. Also die kann man innerhalb von 2 Jahren kann man die trinken.
Ja.
Und die werden auch nicht unbedingt besser. Aber gerade solche Weine, wo so daherkommen, sage ich einmal, oder die geeignet sind für eine längere Lagerung, ist das eigentlich dann auch in Form von einer Wertschätzung, wenn man die auch richtig dann besorgt hat und sie im Keller richtig lagert.
Ja, ja. Richtig, ja.
Und dann hast du einfach auch noch das Potenzial. Ja. Und dann fällt es sich.
Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt noch ein bisschen schlummern und kommen am Schluss nochmal zurück, oder? Dann
würde
das Nächste, was wir degustieren dürfen, in neue Gläser tun. Gehen noch nicht austrinken in dem Fall. Haben wir noch genug?
Ja, ja, das geht gut.
Was dürfen wir als Nächstes probieren?
Der nächste Wein ist ein Heida oder Baia, im Unterwallis genannt, vom Weingut Domaine Gérald Bess. Da ist jetzt die Tochter am Rüder, die Sarah Bess. Das ist eine dynamische junge Frau, die zuerst in den Rebbergen geschafft hat und jetzt für die Vinifikation mehr und mehr zuständig ist. Eine junge Frau, die die Energie vom Vater geerbt hat, sage ich einmal, und Hammerwein macht, meiner Meinung nach, in einer Gegend um Martinach, wo wunderschöne Reblagen hat, privilegiert, haben sehr viele Trockensteinmühren auch. Die haben auf 24 Hektar sicher fast, ich würde jetzt mal sagen, 18 Hektar Trockensteinmühren. Und das, die Trockensteinmühren, allein das ist ja also ein kulturelles Erbe, nicht nur von Martinach, sondern vom ganzen Wallis. Man sagt ja, wir haben über 3000 Kilometer von diesen Rebmühren, die ohne Mörtel und so oder Grossteil gemacht werden. Und wenn man die 3000 Kilometer würde aneinander reihen, dann kämen wir im Brief irgendwo auf Tromsø und im Süden wären wir irgendwie bei Marrakesch. Es ist sehr teuer, es ist sehr aufwendig, die Rebmühlen in Stand zu halten. Aber, kann man sagen, es gibt auf der anderen Seite auch gute Gelegenheit, mit den Hechen zu spielen, wo man was abpflanzt. Oder? Je tiefer, je nachdem, sind andere Böden und in der Mitte ist es vielleicht sehr heiß und oben wird es schon ein bisschen kühler. Und zusammen mit den klimatischen Bedingungen von den kalten Bergwinden, die aus diesen Tälern rauskommen, gibt es die grossen Tag-Nacht-Unterschiede, die für die Qualität von einem grossen Wein enorm wichtig sind. Also die Unterschiede machen es eigentlich uns.
Für die Aromatik, ja.
Genau, für die Aromatik. Mhm. Du sagst es. Und du kennst den Wein sehr gut.
Ja.
Ich glaube, wir haben ihn zusammen nicht vor lang bei der Sarah degustiert und sie war begeistert gewesen.
Absolut, ja. Also ich kann mich erinnern, wir sind im Frühling bei ihr gewesen, wenn wir von Martini dort langsam durchfahrt, in den Essenweiler, glaube ich, La Combe heisst, ja. Gehört zur Gemeinde Martini immer noch und es ist beeindruckend, die Rebberge zu sehen, die Steilheit. Also da denkt man sich, wie kann man da überhaupt noch arbeiten? Das ist so dermaßen steil. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, im Sommer, wenn die Mauern sich so aufheizen von der Sonne und das noch reflektiert, das ist wirklich harte, harte Arbeit. Und es ist manchmal schwer, wenn wir dann wieder hören, ja, Schweizer Wein ist teuer. Dann muss man sich das mal vor Augen behalten.
Warum, wenn man es sieht.
Genau, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Und die Trockenmauer, ich bin auch immer absolut fasziniert von denen. Das ist wirklich ein Unikum. Eben schon die Terrassenbewirtschaftung, die eigentlich nicht anders geht bei diesen Steillagen und die Trockenmauern, die dann alles zusammenhalten, ist eben auch für Biodiversität sehr gut. Man findet einen Haufen Eidechsli und sonstiges Kleintier in diesen Ritzen. es ist auch vielleicht noch zu sagen, dass es halt ganzen Haufen, es gibt ja sehr, sehr viele Rebweinbauern im Wallis und natürlich das Bewirtschaften von diesen Trockenmauern gehört auch dazu. Es gibt manchmal Leute, die das nicht mehr so machen mögen oder das Gefühl haben, das ist mir alles zu aufwendig. Und das gibt manchmal auch wieder Chancen für neue, für junge Rap oder junge Weinbauern, die wollen frisch anfangen wollen, dass sie dann durch das vielleicht zu Rapflächen können, wo sie kaufen können. wo durch das wieder sehr interessante neue Projekte entstehen. Mhm.
Ja, und Sarah ist ja so eine dynamische junge Frau und wie gesagt, und der Heida ist natürlich auch eine enorm spannende Trübensorte. Zum Glück haben die Walliser daran festgehalten, sage ich mal. Ist nicht uns gestorben, weil man findet sie eigentlich nicht so oft. Kommt ursprünglich wie so häufig Trübensorte aus dem Wallis, aus dem Rohletal ziehst. Also jetzt da spezifisch wahrlich aus dem Jura.
Ja, genau.
Da ist der Wein bekannt. Also der Sauvignon heisst die Trübensorte. Mhm. Unter dem Vichon, wo man der Wein im Ausland kennt. Mhm. Und es ist insofern eine spannende Sorte, weil gerade in Martigny, in der Region, gibt es viel kristallines Gestein, also Granit. Mhm. Und das bringt schon eine schöne Mineralität vom Boden her. Und das passt hervorragend zu der Würzigkeit von dem Wein. Und Sarah tut dann auch noch rund ein Jahr in gebräuchte Fässer im Barrick. Und jetzt sind wir wieder beim Süßwein, wo sie die Petit Darwin und Malvasie Süßwein drin lagert. Und nachher kommt der Heida also in die gebräuchten Fässer drin und schlummert dann nachher noch ein Jahr weiter. Genau. Scheint der Vollendung entgegen, sage ich einmal.
Ja. Eine wahnsinnige drin Geschichte, ja.
Ja, jetzt schauen wir mal rein. Ja.
Dass ein Wein so viel kann erzählen, schon im Voraus, ist wahnsinnig.
Ja, das macht es ja gerade uns.
Schmeckt sehr süß, aber ist gar nicht süß.
Es ist natürliche Süße eigentlich, wo man das Gefühl hat, es ist ein bisschen süßer. Es ist ein trockener Wein, also fast trocken. Und hat aber sehr viel Konzentration, hat auch so ein bisschen die typischen Noten, finde ich jetzt, hat so ein bisschen auch Orange, Zitronenschale so in der Nase, habe ich gefunden. Auch ein bisschen Gewürz. Und merkt, es ist ein dichter Wein. Ja. Es ist ein sehr, ein recht konzentrierter Weisswein.
Ja, was mir gut gefällt, ist ein süße Spiel. Also wenn du sagst, er sei süß, ist er vor allem sehr, sehr rassig und fast saftig. Mhm. Also die Säure, die er hat, die natürliche Säure, macht, dass der Wein nicht plump wird. Wenn er wie ja süß ist, ist er dann eher breit und langweilig. Aber der ist sehr, sehr energiegeladen, man merkt. Also er ist frisch, er hat Kraft, fast explosiv im Müll. Und,
ja, das ist gut beschrieben, das stimmt. Ja.
Er hat so wie einen süren Nerv, der das Ganze so ein bisschen dreht und mitzieht. Oder? Mhm. Und Spass macht auf mehr, also auf ein zweites Glas. Er müdet nicht, oder?
Nein, es tut auch so ein bisschen Speichel anregen im Mund, so die Saftigkeit rauskommt. Und
es ist fast schade, etwas dazu essen, nicht? Oder was würdet ihr dazu essen?
Ja, schade. Ist natürlich, das sagst du schon richtig, im Sinn von, dass man solche Weine halt einfach auch gut darüber philosophieren kann, zusammen ein bisschen Hobelkäse essen, ein bisschen Trockenfleisch vielleicht oder so. Und dann eben auch da wieder beobachten, wie er sich entwickelt, was man drin schmeckt, was für Aromen. Und da gibt es ja zum Glück kein richtig und falsch, sondern einfach das, was einem so bekannt vorkommt und das ist dann auch schön am Weidegustieren, oder? Dass man da miteinander philosophiert und berichtet. Und das vielleicht auch ein bisschen spielerisch macht, nicht so.
Aber Roland, wenn ich dich jetzt so zuhöre, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Leute im Wallis gibt, die andere Wein trinken wie der Walliser Wein.
Das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Nein, es ist natürlich so. Ich meine, das sind nicht ganz günstige Weine, das wie Desti vorher euch gesagt hat, oder? Aber ist also jeder Schluck ist sein Geld wert. Also das,
ja, aber das wie da jetzt sich noch dran, hat. Oder? Das ist, ja.
Ja, weil weisst, darfst du nicht vergessen, ich meine, oder es ist eigentlich auch bekannt, unter Weinkennerkreisen sagt man ja durchaus, dass man im Wallis oder in der Schweiz vielleicht wirklich noch viele Weingeheimnisse zu entdecken hat. Also man muss gar nicht so weit wegfahren, oder? Für die Geheimnisse zu finden im Wallis. Mhm. Und gerade die teurere Wein hat meiner Meinung nach eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse überhaupt. Oder? Wenn man sieht, wie viele Flaschen da produziert werden, mit was für einem Aufwand, mit was für einer Sorgfalt, was da alles zusammen oder dazu gehört, dann muss man sagen, dann ist das eigentlich ja, sehr fair, sehr, sehr.
Bin ich sehr einverstanden, ja.
Ja, und ich glaube, es ist wie, die, so wie du vorher erzählt hast, oder? Wenn man das einmal sieht vor Ort, wie ihr beide eigentlich vorher gesagt habt, wenn man mal das sieht vor Ort und weiss, wie es gemacht wird und weiss, was für eine Vielfalt und was für eine Schönheit da dahinter ist, auch, dann trinkt man es wahrscheinlich mit anderen Augen.
Mit, oder? Viel Respekt. So, ja, das glaube
ich. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Was sind denn so die Herausforderungen im Wallis für die Winzer? Also das Wetter, klar, aber das haben wir überall. Aber
ja, aber das Wetter ist natürlich...
Ist auch extremer?
Ist natürlich schon. Also gerade dieses Jahr zum Beispiel ist sehr herausfordernd. Es hat viel geregnet, enorm viel geregnet. Da müssen wir halt dann entsprechend im Weinberg agieren. Wir haben aber das Glück, dass wir mal viel Wind haben und das hilft und unterstützt natürlich gerade so ein bisschen die Pilzkrankheit im Griff zu haben. Aber trotzdem, du musst halt in diesen steilen Rebbergen, und da ist die geil. Du musst mich korrigieren, da kann man also sicher von heroischem Weinbau reden, also zwischendrin. Man muss in die Rebberge gehen, auch wenn es zum Teil technisch möglich ist, mit Drohnen zu spritzen oder so. Aber es gibt viel Arbeit, viel Handarbeit. Oder?
Ja.
Wir brauchen nicht auf die Etikette draufzuschreiben, handgelesen. Also das ist
überall eigentlich. Versteht
sich von selber.
Das versteht sich von selber. Und dann haben wir halt die Herausforderungen, die wir wahrscheinlich alle haben vom Markt. Der Weinkonsum, der sinkt, Gesundheitsbewusstsein geschuldet, sicher ökonomische Gründe. Das heisst, die Leute haben ein bisschen weniger Geld zur Verfügung.
Ja.
Das
vielleicht, was
prägt natürlich alle ein bisschen. Oder?
Ja, was man sicher auch noch muss erwähnen, ist natürlich ein bisschen die wärmeren Temperaturen, die man halt allgemein hat.
Ja.
Und wir wissen, das Wallis ist eine von der wärmsten Regionen auch von der Schweiz. Und wenn man da nicht gut aufpasst, wenn man nicht sehr gut professionell arbeitet, dann könnte es mit der Zeit sein, dass es für ein paar gewisse Rebsorten halt ein bisschen warm wird. Also das heisst, dass sie dann nicht mehr die gleiche Finesse oder den gleichen Ausdruck zeigen, wie sie eigentlich könnten in einem, sage ich jetzt, in einem kleinen kühleren Jahr. Es ist sicher für einen Grossteil der Wein ist es ein Vorteil, die Wärme. Aber es gibt gewisse Rebsorten, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Also die Weine vielleicht ein bisschen eindimensionaler werden.
Plus auch zu kompliziert arbeiten, die Kleinparzellierungen oder die Häufen kleinen einzelnen Rebberge, die man bearbeiten muss. Das ist sehr aufwendig. Diese Haufen Winzerinnen und Winzer haben 10 bis 15 verschiedene Traubensorten. Das ist sehr kompliziert, sehr aufwendig. Das ist historisch so gewachsen halt, oder? Also es ist Tier, man muss schauen, dass man die Käste im Griff hat. Und eine grosse Herausforderung ist sicher junge Leute, die bereit sind, die Risiken vom Winzer da, sie sage ich jetzt mal, auf sich zu nehmen, die Leidenschaft zu packen und mit dem Klimawandel kommt halt auch immer mehr die Gefahr, dass man mit Wetterkapriolen zu rechnen hat. Und so ist halt eine Ernte vielleicht einmal kaputt oder mit Mindererträgen, die niederstattet werden. Das sind schon Herausforderungen, die aber nicht nur im Wallis natürlich
sind. Nein, das ist allgemein in der Welt.
Das Jahr, oder? Was mit dem Wetter alles geht oder eben nicht geht. Ja.
Ganz genau. Wir müssen damit leben und uns möglichst gut anpassen mit diesen Situationen.
Hoffen wir, dass vieles bestehen bleibt, so wie es ist, weil es wäre wahnsinnig schade.
Ja.
Wir haben es. Haben wir das Beste zum Schluss aufgehalten? Oder was haben wir noch im Peter?
Genau so haben wir das gedacht.
So haben wir es gedacht.
Schon, oder?
Willst du etwas erzählen von unserem...
Ja, wir haben jetzt noch einen dritten Wein, und zwar nochmal ein Weisswein ausgesucht, ein Johannisberg von der Gemeinde Chamosson. Das Weingut, wo der Wein produziert, ist die Cave Arteva, und zwar von der Familie Boven. Ist auch ein Familienweingut, dritte Generation. Sie sind in Chamosson daheim. Auch sie haben einen beeindruckenden Rebsortenspiegel, mehr als 20 Rebsorten, so, und machen ungefähr 28 Weine damit. Also man muss sich das mal vorstellen, wie viel Arbeit das ist, die einzelnen Weine so zu bewirtschaften. Rund 19 Hektar gross ist das Weingut. Und jetzt haben wir hier einen Erstjahrgang, also ganz einen hochklassigen Johannisberg im Glas. Es ist ein Grand Cru, es ist eine Einzellage, also eine sehr, sehr ein eng definierter Rahmen von einer Fläche. Und was auch noch so interessant ist, ist die Gemeinde Chamonson ist eigentlich hat die grösste Anbaufläche von dieser Silvanertraube, heisst sie eigentlich. Also Johannisberg ist eigentlich der Name im Wallis, die Traube heisst Silvaner. Es sind aber nur ca. 2% von der Gesamtanbaufläche sind Grand Cru-Lagen. Und damit der Wein, als man Grand Cru auf die Etikette kommt, sind verschiedene recht hohe Auflagen, die man da muss, erfüllen muss. Die zum Beispiel sind, dass eben eine begrenzte Anbaufläche. Dann müssen die Rebstöcke ein bestimmtes Mindestalter haben, mindestens 8 Jahre, maximaler Ertrag von 1 Kilo pro Quadratmeter. Dann müssen sie einen gewissen, mindestens 95 Göchsligrad haben, Handlese. Dann, was auch noch interessant ist, die Weine werden dann von einer Fachjury noch degustiert. Bevor die Fachjury nicht so gegeben hat, darf sie auch nicht in die Flasche kommen. Und die Flasche selber ist eine spezielle Grand Cru-Flasche. Es sind verschiedene hohe Auflagen, die eigentlich den Wein halt, bewusst sollen abheben von einem normalen Johannisberg, wo es im Wallis ja in ganz, ganz verschiedenen Güteklassen auch gibt. Und ich finde, ja, wir probieren es nochmal vielleicht zuerst und dann schauen wir noch, was es noch dazu zu sagen gibt.
Ja.
Was schmeckt ihr jetzt raus im Gegensatz zum anderen? Was schmeckt ihr für einen Unterschied?
Also für mich hat es so ein bisschen Bierennote in der Nase, finde ich jetzt noch typisch. Auch ein bisschen, so ein bisschen Wildblumen, würde ich sagen.
Ja. So eher auf der fruchtigen Seite.
Ja.
Aber auch da, er hat eine schöne Komplexität. Tiefe auch, die einem anspricht, die ja. einem dazu ermuntert, immer wieder daran zu schmecken, was kommt auch da noch. Das ist, bleibt sehr, sehr spannend, finde ich. Muss mir es vorausschicken, Chamonson ist ja eh schon eines der besten, wenn nicht das beste Johannisberggebiet im ganzen Wallis. Der Schuttkegel, der so eingebettet in die Felswände ist, ist eigentlich berühmt. Mhm. Also Moret vom Johannisberg von Chamonson. Und das hier ist jetzt einfach normal eine Potenz von dem, was man sonst schon kennt. Und ich glaube, der Unterschied zum normalen Johannisberg ist schon der, dass er einfach komplexer ist, dass er tiefer ist, dass er vielschichtiger ist, dass da viel mehr im Glas passiert. Und im Müll ist er auch, tue mich ein bisschen gewichtiger, ein bisschen voller, voluminöser, aber sehr geschmeidig, finde ich. Auch wieder sehr präzise vinifiziert, lang im Abgang. Macht Spass zum Trinken. Und ja, ich denke, der wird sich in der nächsten Zeit auch noch entwickeln. Also der ist jetzt für so eine Weise wie relativ jung.
Ja.
Er hat sich jetzt schon entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vom Anfang, wo wir im Prinzip haben, bis jetzt im Juli, ist schon einiges passiert. Und das ist eben, wie gesagt, das ist etwas, wo Freude macht, das gesehen, wie sich so eine Weise
entwickelt.
Und man kann sagen, das ist eigentlich das erste Kind von unserer Zusammenarbeit, der Mövenpick und Hischerweine. Wir haben der John Bowen, der jetzt in der dritten Generation, wie gesagt, zusammen mit China Geschwistern, die das Weingut leitet, entschlossen, ein Grand Cru zu machen. Die Familie hat vorher nie ein Grand Cru gemacht und wir haben ihn dazu ermuntert.
Richtig,
dass er den Mut hat und das wagt.
Mit wir haben es immer zugetraut, dass er das kann. Also,
ja, und er kann es.
Richtig, also manchmal darf man auch die Winzer ein bisschen zu Höchstleistungen ansparen.
Ah, nicht mehr. Und gut, es gibt auch nur ab 3'000 Flaschen, 3'500 Flaschen.
Ja, sehr, sehr begrenzte Zahl. Und vielleicht eben, wir sind hier auf Kalksteinboden. Vorher beim Heida sind wir eher so Granit gewesen. Also ein bisschen anderes Terrain da auf jeden Fall, wo man auch im Wein schmeckt.
Dann dürfen wir aber anstoßen mit dem.
Das ist eine sehr gute Idee. Gesundheit.
Das ist noch spannend, was du vorher gesagt hast, Roland. Man verliert sich mit der Nase wirklich im Glas. Da kann man wirklich, man bleibt ja hängen, man geht immer wieder drin. Gibt es da eigentlich eine Regel, wie lange das man darf schmücken?
Überhaupt nicht.
Oder? Ist das unanständig, wenn man dann fünfmal irgendwie geht schmücken?
Ja,
man
muss einfach mit den richtigen Leuten am Tisch sitzen. Da geht das schon. Nein, da gibt es keine Regel.
Wir haben es verstanden. Das ist gut.
Nein, da gibt es keine Regeln. Das ist eigentlich ein Kompliment für einen Wein. Oder? Mhm. Also ich denke gerade, wie gesagt, das macht, genau das macht es süß. Es ist nicht eindimensional, es ist mehrschichtig, es ist tief, im besten Fall geheimnisvoll.
Richtig, ja.
Das ist das, was den Wein spannend macht.
Aber ja, es ist wirklich verrückt. Es ist, je mehr du hergehst, und eben, schmeckst du immer wieder etwas anderes.
Ja.
Wir können ja zurück zum Roten gehen. Mal schauen, was da passiert ist in der Zwischenzeit.
Würde sagen, ja.
Und was ist euer Fazit?
Ja, da tut sich etwas.
Finde auch, ja.
Gell?
Er ist offener. Er zeigt jetzt mehr Aromen. Ist ein bisschen mehr Ausdruck zeigt er am Anfang.
Genau.
Hat er vielleicht auch ein bisschen verschlossen gezeigt. Ja, genau. Ja. Jetzt die Aromen. Die kommen jetzt kommen jetzt schön zur Geltung. Ich glaube, er hat vielleicht 1-2 Grad zu warm im Moment.
Ja, ich auch.
Wäre noch schön.
Wir alle, glauben.
Wir alle.
Dann dürfte der Wein auch, ich habe nichts dafür.
Das war nicht eine schlechte Idee, den zuerst zu nehmen.
So ist es, ja.
Mhm. Würde auch sagen. Aber es ist verrückt, was jetzt in dieser kurzen Zeit passiert ist eigentlich mit dem Rotwein.
Ja.
Es ist wie, also für mich jetzt, ist wie so ein bisschen, er ist kompakter geworden, zusammengefasst. Es ist nicht mehr der Unterschied, wie am Anfang, wenn du ihn trinkst und dass er dann so bleibt. Es ist wie so...
Siehst du, und genau das passiert, wenn man jetzt am Anfang so einen wie Punkt gibt. Wie unrecht, dass man diesen Sachen zum Teil mal gibt.
Oh ja. Oder? Ja. Das hat etwas. Ja, da merkt man, siehst du, deine langjährige Erfahrung, so schön.
Mhm. Nein, es ist tatsächlich so. Das denke ich noch ab und zu. Die Punkte, Punktierungen.
Du meinst von den Weinkritikern?
Von den Weinkritikern und so, ja.
Ja, die tun meistens tun sich mit dem Wein vielleicht 1-2 Minuten befassen. Ja. Und wenn er dann nicht überzeugt hat, dann ist es passiert.
Dann ist es passiert.
Aber das ist in dieser schnelllebigen Zeit, wo wir sind, oder? Das ist, man nimmt sich leider für nichts mehr so richtig Zeit, oder? Und ich würde sagen, das wäre doch jetzt ein guter Grund, um das wieder ein bisschen mehr zu machen.
Das wäre ein sehr guter Grund. Ja.
Und
eine Einladung. Eine Einladung. Vielleicht das wieder mal ein bisschen anders anzuschauen.
Ja.
Vielleicht,
ja.
Man nimmt dass man manchmal das ein bisschen vorschnell reagiert oder agiert.
Und einfach mal hinterlehnen und eben, wie du jetzt auch so schön beschrieben hast vorher, ein paar Mal mehr schmücken und mal schauen, was passiert. Und eben die richtigen Leute am Tisch haben, das versteht sich von selber.
Ja.
Das hoffen wir doch. Roland, du wirst, ich habe es am Anfang gesagt, den Leuten noch ein bisschen erhalten bleiben, obwohl Mövenpick deinen Weinfachhandel zu Brieg übernommen hat. Wann geht es denn in die Pension?
Das ist nicht so definiert, nein. Weil, ja, ist ein Beruf, sage ich mal, hat ja vor allem mit Menschen zu tun, mit interessanten Menschen zu tun. Zum Teil mit Spinnern, mit schrägen Leuten.
Das macht es ja spannend.
Ja, musst du dir mal vorstellen, wenn du jetzt so eine Faszination hast als Weinbauer, du kannst in deinem Leben nicht 200 Jahrgänge machen.
Das wird schwierig. He?
Das wird sehr schwierig, oder? Und dann hast du vielleicht eine Faszination für eine Trübensorte oder für ein Gebiet und probierst dein Bestes zu geben und dann hast du immer die klimatischen und was auch immer für Gegebenheiten, was es kompliziert machen. Und das ist dann schon faszinierend zu sehen, wie manche Leute da so mit einer Leidenschaft dranbleiben und dann mit denen über so Sachen zu reden. Und das jetzt spüren vor allem, was da nicht einfach ein Getränk, oder, sondern das ist schon viel mehr in einer guten Flasche Wein.
Ja, das bleibt, oder?
Ja. Und das steckt euch natürlich dann euch an, die Faszination.
Absolut,
ja. Plus eben die Landschaften, wenn du da noch bist. Und, das macht es dann halt noch doppelt ganz. Und ja, vielleicht eine kleine Einladung wieder. Also ich meine, das Wallis ist nicht so weit weg, oder?
Nein. 3 Stunden hast du gehabt. Du musst jetzt auch wieder auf den Heimweg, oder?
Ja, also von Zürich bis auf Brieg bist du jetzt in 2 Stunden. Ja. Oder bis auf Sitten 2 Stunden, gut. Ja. Und dann bist du mitten im Wieland.
Also, wenn das keine Einladung ist. Danke. Viel Mal haben dir die Faszinationen so übergebracht, beide. Besten Dank dir, Esther.
Danke auch.
Besten Dank dir, Roland, auch. Und Weinfach geht nicht in die Pension, aber das jetzige Team geht in die Pension. Und wir gehen jetzt ein bisschen in die Sommerpause zuerst. Und Weinfach gibt es nachher weiterhin, aber eben, wie gesagt, mit einem anderen Team. Eine gute Zeit, einen schönen Sommer und hebt zu und macht es gut.
Danke vielmals.
Prost. Danke.
Zum Wohl.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.